Und wenn man sich die zwei Jahrhunderte anschaut, und jetzt bin ich natürlich bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dann ist es ja in diesen zwei Jahrhunderten eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wirklichkeitsbegriffen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir sind mittendrin im heißen Kunstherbst, nicht nur was Ausstellungen in diversen Museen und anderen Einrichtungen betrifft, und was unsere eigene Arbeit betrifft. Wir haben uns in diesem Jahr wieder dazu entschlossen, eine Herbstausstellung zu machen. Wir begleiten diese Herbstausstellung mit einem Katalog, über den werden wir sprechen. Wir haben jetzt ein paar Jahre Pause eingelegt und das hat. Und darüber werden wir heute in dem Gespräch sprechen, wie es dazu gekommen ist. Wir waren ja in der Zeit, wo wir keine Kataloge gemacht haben, nicht untätig. Die Ausstellung jedenfalls ist jetzt schon geöffnet, wenn der Podcast herauskommt. Am 23. haben wir eröffnet und wir werden jetzt einfach mal schauen, wie wir uns so fühlen, im gesamten Geschäft, auf allen Etagen und in allen Räumen einen schönen Mix aus Jung und Alt. Und ich bin zufrieden. Das wird auch in diesem Gespräch ein bisschen klargelegt werden. Aber natürlich stellt sich die Frage, warum diese Pause? Was hat dazu geführt, dass wir jetzt wieder einen Katalog haben? Hat das was zu tun mit unserem Jubiläum? Über das alles werden wir sprechen und die Frage stellen an dich, lieber Herbert, wie du so über diese 5 Jahre Pause denkst.
Ich finde diese 5 Jahre Pause eine Rekreationspause. Und wenn ich mich jetzt erinnere, wie wir alle miteinander bei der Erstellung dieses Katalogs jetzt Freude empfunden haben und auch so ein gewisses frisches Rangehen, dann war das eine richtige Entscheidung.
Also du hast es jetzt schon vorweggenommen. Also es geht um den Katalog. Er liegt vor dir. Es ist unser Jubiläumskatalog. Uns gibt es 45 Jahre.
Ja.
Ich kann das gut nachvollziehen, was du gesagt hast, aber vielleicht, um da das ein bisschen historisch auch einzubetten, blicken wir 45 Jahre zurück, also ganz an den Beginn.
Ja, 1980.
Die Gründung des Kunsthandels Giese und Schweiger. Da gab es dann gleich im ersten Jahr auch einen Katalog.
Ja, das war essentieller Bestandteil.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Wäre es denkbar gewesen, damals eine Kunsthandlung zu gründen und das nicht auch zu feiern mit einem Katalog, oder war das ganz logisch?
Das war nicht logisch. Es hat damals ja kaum Firma gegeben, beziehungsweise ich kann mich nur erinnern, dass die Galerie St. Lukas als Altmeistergalerie so ab und an einen Katalog herausgegeben hat. Und dann hat es doch den erinnerlichen Kollegen, gut erinnerlichen Kollegen Peter Kovacek gegeben, der in der Josefstadt eine Galerie hat, und der hat so goldene, querformatige Heftchen herausgegeben, mit denen er die Bilder begleitet hat. Und eine unserer grundsätzlichen Ideen war, das einmal ordentlich zu machen, nicht? Also richtige Kataloge, wie das ja im angloamerikanischen Raum schon ein bisschen damals auch, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber üblicher war. Ja, und da haben wir halt, ich sage ja nie nein, wenn es darum geht, mich zu verschriftlichen. Da haben wir halt einen Katalog gemacht, noch mit nur 4 Farbfotos und 40 Schwarz-Weiß-Fotos. Ja. Das hat sich aber sofort ausgezahlt, weil wir haben am 3. November eröffnet und ich glaube, zu Weihnachten war der Katalog fast ausverkauft. Mhm. Also nicht der Katalog, sondern die Bilder drin.
Ja. Ja. Und das heißt, dann habt ihr wieder das Ganze wieder ein halbes Jahr Zeit gehabt, um neue Bilder zu kaufen.
Das war ja also ab sofort, nicht? Das war die alte.
Ja, ich kann mich auch so erinnern, wie ich 1998 dazugekommen bin. Das war so der Rhythmus, nicht? Man hat das Jahr über Bilder gekauft und dann hat man im Herbst eine Herbstausstellung gemacht mit einem begleiteten Katalog, und dann hat man das also so übers Jahr wieder verkauft. Also meistens ist es schneller gegangen als die Jahresfrist.
Ich muss dazu sagen, das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir lange Jahre nicht auf Messen waren. Mhm. Also wir waren zwar, glaube ich, 80 oder 81 waren wir auf einer Messe und wir haben aber dann aufgehört, weil wir so das Gefühl gehabt haben, der Messecharakter muss feierlicher sein irgendwie. Mhm. Und diese Kataloge haben was mit Feierlichkeit zu tun gehabt, nämlich wir haben wirklich gespart. Mhm. Es war oft und oft so, dass wir dann die Bilder, wenn wir es gekauft haben, versteckt haben, auch wenn jemand reingekommen ist, weil wir wollten dann das eine Leistung bringen. Ne?
Hat auch ein bisschen was mit, also ich meine, das ist ja jetzt, also Geschäftstüchtigkeit wäre, das Bild zu bekommen, es herzurichten und es zu verkaufen.
So ist es, ja.
Jetzt etwas aufzuheben, um damit dann vielleicht ein bisschen zu brillieren. Ja, ich meine, das hat nicht, kann natürlich auch ein Geschäftskalkül sein. Aber hatte das auch was mit Eitelkeit zu tun?
Na, mit Sicherheit, natürlich. Erstens einmal waren wir beide jung. Ich war 30, der Harry Schweiger war 40. Wir hatten zwar schon ein bisschen eine Position, weil ich war schon 7 Jahre selbstständig da in der Stadt. Der Harry war dann ab 77 auch in der Stadt und hatte auch einen sehr guten Namen. Wir waren ja auch schon auf Messen alleine, aber es hat schon mit Eitelkeit und mit einer Gründung oder dem Versuch, eine Marke zu gründen. Mhm. Und wir waren ja lange Zeit so die Newcomer und ein bisschen bestaunt oder beargwöhnt oder beäugt, aber es war natürlich Markengründung. Mhm. Und wenn ich heute zurückschaue und wenn ich heute mir überlege, wie die Leute uns oft begegnen, mit was für einer, weiß ich nicht, als wenn man der Juli, nicht, wenn man, was weiß ich, eine Firma wie weiß ich nicht, Lobmeier oder so etwas.
Ja. Viel Unterschied ist da eh nicht. Ja.
dann ist das für mich natürlich verwunderlich, weil ich im tiefen Inneren noch immer so das Gefühl habe, jetzt haben wir gerade angefangen.
Ja, ja. Naja, ich meine, man sagt ja, dass man sich als Unternehmen alle paar Jahre ja auch überdenken sollte oder auch sich neu aufstellen. Das tun wir ja irgendwie auch. Und ich meine, jetzt haben wir 5 Jahre lang pausiert. Gab es zwischendurch, ich kann mich nicht erinnern, dass es einmal so eine Pause gab. Aber weil du vorher gesagt hast, dass die Reaktionen darauf nicht mehr so waren wie gewohnt. Ich meine, ich habe das ja auch noch erlebt, der Katalog ist mit der Post verschickt worden und dann sind ein paar Seiten eines Blogs mit Preisanfragen per Telefon dann notiert worden.
Ja.
Das ist eigentlich, das hat sich aufgehört.
Ja, nein, es war viel mehr. Es war in den ersten Jahren war es so, wenn der Katalog verschickt worden ist und am übernächsten Tag haben die Telefonate begonnen und wir haben am Telefon verkauft. Mhm. Und wir haben innerhalb von einer Woche den halben Katalog verkauft. Mhm. Hat natürlich zu tun, es gab nicht so viele. Heute macht jeder einen Katalog. Mhm. Ganz wurscht, ob was da jetzt drinnen ist. Für viele ist es ja oft nicht so durchschaubar. Es war also die Konkurrenz, oder sagen wir, die Mitbewerber hat es in dieser Anzahl nicht gegeben. Und ein Markt ist halt auch nicht grenzenlos aufnahmefähig. Mhm. Nicht? Mhm. Und das Aufhören hat auch zu tun, so wie mit den Messen aufhören, man möchte es ein bisschen so freischütteln. Nicht? Mhm. So, ich möchte da jetzt nicht unbedingt in der gleichen Reihe stehen. Und ja, ich finde, es hat sich jetzt schon ausgezahlt, weil der Katalog sehr schön geworden ist.
Und ich meine, es war natürlich, also 2020 haben wir ja eigentlich auch einen sehr ambitionierten Katalog gemacht zu unserem 40-jährigen Jubiläum. Und eigentlich lustig, dass das fast das ambitionierteste, gut, es kam dann Corona dazwischen, aber Und so wie er jetzt da vor uns liegt, 5 Jahre später, ist er wieder sehr ambitioniert. Also jetzt könnte man ja, und ich habe immer wieder das Gefühl, die Dinge, die wir so machen, könnte man auch mit weniger Engagement, mit weniger Einsatz, mit weniger Herzblut tun.
Solche Kataloge gibt es ja am Markt.
Ja. Jetzt ist es ja uns für uns total wichtig, dass jetzt dann das Feedback ist ja besonders schön, man sieht den Qualitätsanspruch, man merkt, dass ihr das mit Leidenschaft macht. Ja. Jetzt machen wir ja alle nicht, also alle ephemeren Dinge, die wir so machen, ob das jetzt mal ein Video ist oder ein schneller Text oder Social Media, auch immer mit derselben Liebe zur Kunst. Aber jetzt ist so ein Katalog natürlich, so was man in der Hand hat zum Durchblättern, hat er schon einmal, es hat ein anderes Gewicht.
Ja, die Chance, den gibt es vielleicht noch in 100 Jahren in irgendeiner, Bibliothek. Mhm. Es ist eine, wir haben ja viel darüber gesprochen, es ist ein wirklich ambitionierter Zugang. Das ist das, was ich, weil du sagst, jede Firma muss sie erfinden. Gott sei Dank ist es immer wieder erfinden. Ist es bei uns so, dass seit die ersten 20 Jahre waren wir sehr erfindungsreich, dann bist du in die Firma gekommen und ist die Erfindungsreichtum
ab runtergegangen.
Nein, der Erfindungsreichtum hat sich gesteigert und jetzt versuchen wir das gemeinsam, warten jetzt spannend, wer dann
wie es in 20 Jahren ausschaut.
Wer dann da sein wird noch. Mhm. Aber ich glaube, ein ernstes Wort, wenn man einen Katalog macht, dann ist es, die Sammler und die Interessierten sind alle sehr feinfühlig. Mhm. Einen Katalog zu machen, nur um dann quasi was in der Hand zu haben, um das aufzuwerten, das spüren viele. Mhm. Wenn ein Katalog ist, das muss wirklich, jedes einzelne Objekt muss was Besonderes sein. Sonst können wir ja einfach ein Lexikon drucken oder so, wo der gemeinsame Nenner ist, dass es halt einfach da ist, nicht? Und das ist etwas, was unsere Arbeit ja auch auszeichnet, was uns immer wieder gesagt wird. Aber das macht die Freiheit.
Nicht? Also das ist der Anspruch? Ja. Früher ist auf den Katalogen gestanden, Gemälde österreichischer Meister des 19. und 20. Jahrhunderts, wobei das 20. Jahrhundert 1950 mehr oder weniger Ende des Zweiten Weltkriegs beendet hat. Jetzt haben wir das ja in dem Katalog jetzt auch schon auch sichtbar, also diese Grenzen sind ja überwunden.
Schon seit vielen Jahren. Wir haben zwar noch immer den Ruf, dass wir so 19. Jahrhundert Spezialisten sind, was wir natürlich, hoffe ich, auch weiterhin sind, aber die Hälfte dieses Kataloges beschäftigt sich mit dem 20. Jahrhundert und ein Viertel davon mit der Kunst nach 1900 oder ein Drittel davon mit der Kunst nach 1945. Mhm. Also der gemeinsame Nenner ist halt bei uns diese österreichische Kunstlandschaft. Zwischen die früheste ist zurzeit, glaube ich, Gremser Schmidt und es geht herauf bis zum Michi Horske oder Schilettin. Und das ist unser Zuhause. Mhm. Also das ist auch das, was dokumentierbar ist.
Weil jetzt könnte man natürlich sagen, also ich versetze mich jetzt in die Situation eines Katalogempfängers.
Ja.
So, da kommt dann so ein verpackter Katalog im Karton, da steht dann drauf, draußen so Giese und Schweiger. Und wir haben dann, das reißt man dann auf, dann öffnet man diesen Katalog, man schlägt ihn auf und dann sieht man Johann Martin Schmidt an Gremser Schmidt. Und denkt sich, bei Giese und Schweiger, da hat sich in den letzten 45 Jahren nichts verändert. Jetzt muss man ja auch sagen, der Gremser Schmidt war vor 45 Jahren ein großer Meister, ist heute ein großer Meister und wird auch in 45 oder in 450 Jahren ein großer Meister sein.
So ist es.
Ja. Das heißt, diese Liebe zur Kunst, die Beschäftigung mit der Kunst und auch die Auswahl nach Qualitätskriterien, das wird sich nie ändern. Was sich ein bisschen ändert, sind die Werkzeuge, diese methodische Herangehensweise. Wenn ich mir so die Kataloge der letzten Jahrzehnte anschaue, unsere Kataloge, da gab es Kataloge mit wenig Text, da gab es Kataloge nur mit biografischen Notizen zu den Künstlern, dann gab es längere Texte, kürzere Texte. Ich finde, und darüber können wir jetzt auch sprechen, unser Jubiläumskatalog vor 5 Jahren war sehr kunsthistorisch. Lange Texte, viele Fußnoten, Vergleichsbilder, da haben wir ja dick aufgetragen. Und jetzt hast du ja den Mai, Juni und Juli damit verbracht, dich mit diesen Kunstwerken auseinanderzusetzen und hast Texte geschrieben.
Eher emotionalere Texte.
Oder wie schaut das aus? Wie näherst du dich einem Bild an und in welchem, vielleicht kannst du ein bisschen erklären.
So, ich möchte vorher nur einen Satz sagen, weil du sagst, Gremser Schmidt, das ist wie vor 40 Jahren. Es gibt gerade in der Kunst natürlich Moden, Die haben aber nicht die Kunst sind die Moden, sondern das Kaufverhalten. Und wenn die Leute zurzeit halt irgendwelche modische Vorstellungen haben, dann ändert das ja nichts an der Kunst. Der Kremser Schmidt bleibt der Kremser Schmidt, wie der Bettenkofen bleibt. Und es wird der Franz West oder der Rainer, auch der Franz West und der Rainer bleiben, wenn sie mal nicht im Fokus der Kunstkäufer sind. Mhm. Weil es halt gerade, es gibt ja gerade auch interessanterweise bei der Moderne Dinge, die jetzt fast aufhören, interessant zu sein für die Öffentlichkeit. Es ändert aber nichts an der Kunst. Gut, das ist das eine. Ich habe mir gedacht, und wir haben ja das in der gemeinsamen Diskussion immer wieder festgestellt, dass der wirkliche Zugang zur Kunst nicht über das Gescheiteln geht.
Jetzt bist du aber grundsätzlich schon ein Erklärer.
Ja, ja, ja. Das hat aber nichts mit Gescheiteln zu tun. Okay. Gescheiteln habe ich. Also viele Leute glauben, wenn sie also wo der geboren ist, wann er auf die Akademie gegangen ist, bei wem er studiert hat, wo er dann auf Auslandsreisen war oder was immer. Meine Erfahrung, und das haben wir beide auch durch unsere Tätigkeit im Museum Ortner, wo wir sehr viele Führungen machen, du mittlerweile schon sehr viel mehr als ich, dass der wirkliche Zugang zur Kunst über den Bauch, über die Emotion möglich ist. Okay. Die eigene Begeisterung, das eigene Angerührtwerden mitzuteilen. Denn es kann jeder nachlesen, wann der Herr Schmidt geboren ist und dass das die Maria Magdalena ist oder von mir aus die Ölberg-Szene, die beiden Bilder, die wir da haben und was da in Wirklichkeit jetzt zu sehen ist. Aber denn, weil du mich fragst, wie ich an das herangehe, ich schaue mir sowas an und lass mich drauf ein und dann, so blöd es jetzt klingt, dann fällt mir ein Satz ein. Mhm. Etwas, was mit dem Bild zu tun hat, eine wirkliche bauchige Assoziation, gar nicht eine intellektuelle, und dieser Satz leitet weiter. Mhm. Dem gibt man sich hin. Und es ist oft eine Freude, wenn man sich selbst, also ich habe ein Hetz dabei, wenn ich mir selber zuschaue, was da jetzt passiert. Manches ist ein Blödsinn.
Weil du dann noch genauer schaust, auf was
ja, du draufkommst. Ich schaue dann natürlich genau. Und natürlich gibt es dann Erklärungen. Und wenn man die Menschen darauf aufmerksam machen kann, dass das und das deshalb da drauf zu sehen ist, weil es das und das auch aussagt oder die Bezüge macht, Dinge, die man vielleicht nicht als erstes sieht, dann ist das für viele eine Hilfestellung. Und ich kriege die Reaktionen, wenn dann einer sagt, das habe ich nicht gesehen, jetzt schaue ich mir das ganz andere an und das ist eigentlich unser Job.
Ja, ich glaube, das ist schon auch irgendwie, glaube ich, eine Reaktion auf die Zeit, weil natürlich, also die allermeisten Menschen, die unseren Katalog in die Hände bekommen oder die zu uns ins Geschäft kommen, kennen sich ganz gut aus in der Kunst, ja. aber so einen hochtheoretischen kunstwissenschaftlichen Text, wie man sie jetzt an der Uni braucht, ich glaube, das wäre eine Themenverfehlung.
Ja, und ich muss auch sagen, jetzt, ich traue mir das sagen, ich bin jetzt doch schon einige Jahrzehnte auf der Welt und auch die Kunstgeschichte, wie wir sie auf der Uni sehen, und die Beschäftigung mit Kunst, wie wir sie als Liebhaber, Sammler oder was immer empfinden, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du brauchst für Kunstgeschichte ein hohes Maß an Nicht-Emotion, nämlich Objektivität. Du musst alle möglichen Dinge, du musst auch beweisen können, du musst Ketten aufbauen können. Die Beschäftigung mit Kunst, das, was das Ding jetzt mit dir macht, das ist wie mit der Musik. Musiktheorie ist auch super. Aber drin sitzen und zuhören und erfreut haben ist so wie ins Museum gehen und vor dem Bild stehen und nicht weggehen können. Mhm. Und jetzt aber nicht. Also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. Ich sehe es ja auch so ein bisschen als Schuhlöffel.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass wenn man sich jetzt hinreißen lässt, emotional, in Anbetracht eines Bildes, dass man dann nicht auch noch die Lust entwickelt, da tiefer zu forschen, darüber zu lesen, vielleicht einfach noch einmal die mehr Zusammenhänge zu erfahren. Also dann so wirklich sich auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, und das habe ich auch gehört von vielen Menschen, die mir berichtet haben über den Katalog und vor allem auch über diese, weil ich, für mich sind's auch, ist es auch eine neue Herangehensweise. Es ist es ist schön, also die finden einen einfacheren Weg in die Kunst. Es ist nicht zu kompliziert. Wir wollen ja nicht, dass man sich nicht ganz ernsthaft und in der Tiefe und wissenschaftlich mit Kunst beschäftigt. Aber dann als zweiten Schritt.
Ja, und ich meine, ein bisschen ist das ja Ausfluss, so ein Katalog ist ja Ausfluss der Art und Weise, wie wir uns mit den Dingen beschäftigen. Wir sind ja auch nicht Händler, der sagt, aha, ich kaufe jetzt das Gurkerl, weil das lässt sich gut verkaufen. Oder wir kaufen jetzt das oder das.
Obwohl wir das uns eigentlich
uns immer wieder vornehmen, damit die Geschäfte dann auch so funktionieren. Nein, aber bei uns ist, und da hat sich in 45 Jahren nichts geändert, bei uns ist immer die Begeisterung für das Objekt das Wesentliche. Daher haben wir auch manchmal Bilder, wo sich dann einer fragt, wie kann man sowas verkaufen. Mhm. Aber
fragen wir uns auch mal.
Aber manchmal gelingt es auch. Aber wir brauchen es ja nicht dir erzählen, sondern wir erzählen es ja gemeinsam jetzt in der Öffentlichkeit. Wir gehen ja bei diesen Dingen mit einer gemeinsamen Emotion heran. Natürlich muss dann der Name stimmen und die technische Qualität und was immer. Aber diese Bilder strahlen ja auch immer alle was aus. Und wenn wir was gekauft haben und diese Stunden, die man sich dann zu zweit oder zu dritt oder zu viert mit dem Bild beschäftigt und darüber diskutiert, das ist ja eigentlich der wirkliche Benefit, dieses Ding. Mhm. Und das fließt natürlich in diesen Katalog ein, weil in einer Zeit, wo du heute über ChatGPT alles abfragen kannst, hat es ja überhaupt keinen Sinn, irgendwelche kognitive Dinge über den Künstler da hineinzuschreiben.
Hast du irgendetwas mit ChatGPT gemacht? Hat irgendeine künstliche Intelligenz Anteil in dem Katalog?
Nein.
Nicht? Nein. Also nicht, eine Abfrage?
Nein, nein. Ja. Ich habe einmal bei einem Bild versucht, nicht bei Team, aber einmal beim Bild versucht, ChatGPT zu fragen, schreib mir ein Ding über den Ding. Das war über den Schindler, glaube ich, war das. Mhm. Und zwar im Stile von
Herbert Giese.
Ja, wirklich. Ja. Ich habe das gefragt im Stile von, das war derartig kurios und derartig verschmalzt. Nein, aber es war derartig verschmalzt. Das war ein Wahnsinn. Aber dachte, na, servus, gut.
Ja. Da lernt man Dinge über sich selber, die man vielleicht gar nicht wissen.
So ist es.
Bei der Zusammenstellung, ich meine, du hast jetzt gesagt, die Dinge, die wir dann, für die wir uns begeistern können, ich kann mich natürlich erinnern, also es ist dann, wie wir im Frühjahr gesagt haben, machen wir doch wieder mal, wir haben es alle so Lust gehabt, wieder auf einen Katalog, machen wir doch was. Sofort kommen ja dann Überlegungen, was fehlt uns denn noch?
Ja.
Man schaut einmal nach, was haben wir denn, womit können wir, wo ist ein Grundgerüst und wo sind Lücken? Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wieso haben wir da zum Beispiel keinen Franz-Sedler-Check im Katalog?
Ja.
Wir haben uns bemüht, wir haben halt keinen gefunden, der da reingepasst hätte. Ja. Kann man sich darauf verlassen, dass, also ich sage, also auf meiner Hochzeitsankündigung ist gestanden, good things only come to those who wait.
Ja.
Ich bin auch ein Anhänger manchmal der Theorie, wo man sagt, es gibt kein Problem, das sich nicht durch längeres Zuwarten von alleine löst.
Ja.
Wenn man allerdings so einen Katalog angeht, dann hilft dir das alles nichts. Du musst konkret sein, du musst suchen, du musst ein schlüssiges Konzept erstellen und dann eben auch so ein bisschen auf die Jagd gehen. Ja.
Ja.
Ist das etwas, was dir Spaß macht? Ist die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk das Spannende oder das Finden oder das Verkaufen? Ich meine, letzteres, glaube ich,
macht immer Spaß, keine Frage. Also mir ist die Auseinandersetzung das Spannende. Also das, was verblüffend ist für mich, ist, dass wir was kaufen, dass ich mich, wenn ich mich dann wirklich damit beschäftige, das heißt eine halbe Stunde schaue, wegschaue, vergleiche, irgendwas suche, dass ich dann plötzlich Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Also ich bin selber froh, wenn ich solche Texte schreiben darf, weil ich nachher, ich gehe ein bisschen gescheiter aus der Geschichte wieder raus, weil ich genauer geschaut habe. Mhm. Also diese Notwendigkeit, dass da was darüber was zu mitzuteilen, führt dazu, dass man sich besser damit beschäftigt. Mhm.
Jetzt, das habe ich ja auch gehört, ich meine, wir publizieren ja über die sozialen Netzwerke immer wieder die Bilder auch mit Texten, also unter zwei Minuten Obacht. Mhm. Hast du das eigentlich mal gecheckt? Da dauert das wirklich ungefähr zwei Minuten, sich mit.
Aber der Text ist weniger als eine Schreibmaschinenseite. Und ich weiß, wenn man eine Schreibmaschinenseite eineinhalbzeilig, Schreibmaschinenseite, wie komisch das klingt, damit man was für ein Jahrhundert ich bin. Ja. Wenn man das langsam liest, braucht es zwei Minuten. Ja. Und ich denke mir jetzt, mit dem ordentlich Schauen und dann dem Lesen, kommt man auf zwei Minuten Obacht.
Ja. Also jetzt gibt es so auch bei unserer, über Instagram zum Beispiel, dann zwei Minuten Obacht. Ja. Da ist dann ein Bild, da steht dann drüber zwei Minuten Obacht, dann der Text. Die Leute reagieren auch darauf, sagen auch, super, danke, das kann man in der Straßenbahn konsumieren. Man kriegt so einen schnellen Kick. Warum aber dann doch der Katalog? Ja? Also manchmal ist das ja, unterscheidet sich ja das nicht groß. Mhm. Ja? Und ich glaube, es gibt schon Leute, die den Katalog bekommen und das einfach studieren. Die lesen das durch, wie ein Buch. Ja. Und die Frage haben wir eh schon geklärt, warum wir das machen. Aber glaubst du, adressiert es vielleicht auch ein anderes Publikum? Ist es noch zeitgemäß? Wie wird es jemals irgendwann nicht mehr zeitgemäß sein, einen Katalog zu machen?
Naja, ich weiß nicht, über die neuen Medien hat es den Eindruck, dass es flüchtiger ist, nicht? Mhm. Dass du auch nicht mehr nachschauen kannst, weil das ist jetzt irgendwo im großen Nebel. Mhm. Also wenn du auf Insta schaust oder so irgendwas.
Ja, es entsteht schon ein Archiv. Also
wenn man die
Gebühren weiterhin bezahlt oder so, dann bleibt das dort schon sichtbar.
Aber es hat natürlich mit der Sozialisierung zu tun, mit dem Alter zu tun. Für mich ist ein gedruckter Katalog nach wie vor etwas, und es ist ja so, dass wir jetzt im Laufe, jetzt mit dem Katalog verwenden, ja für die einige Sachen verwenden für zwei Minuten Obacht. Nicht? Und es ist was anderes. Den Katalog kann man in die Hand nehmen, mitnehmen und jederzeit herbeiholen.
Mhm. Ja. Mir hat unlängst jemand einen Katalog vorbeigebracht aus dem Jahr 93 oder 94.
Ja.
Und ich habe das dann durchgeblättert und also das war ein paar Jahre, bevor ich dazugekommen bin. Und bis auf ein paar wenige Ausnahmen stehe ich zu den Bildern.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist halt eben auch der Vorteil, dass wir uns nie wirklich so irgendwelchen Moden unterworfen haben. Ja? Weil auch wenn man vielleicht bei manchen Sachen sagt, okay, ist vielleicht schwer heute am Markt zu platzieren, aber die Qualität hat eigentlich immer gepasst.
Ja, ja.
Wenn du jetzt in 10 Jahren den Katalog, 15 oder in 20 Jahren den Katalog in die Hand bekommst, wirst du wahrscheinlich auch stolz sein können, zu Recht. Das bleibt halt. Ich meine, das ist halt auch etwas, ich glaube schon, dass das so ein Aushängeschild, ich meine, du hast vorher gesagt, was Ähnliches wie was aufbewahren, wie eine Messe, dass man einen Messestand besonders schön machen möchte. Eine Messe ist auch eine temporäre Konstruktion, das ist dann auch weg. Aber so ein Katalog, da muss einem klar sein, das wird in den Händen der Leute bleiben.
Ja. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt so durchblätter, ich muss ja eines sagen, auch wenn das jetzt fast goschert klingt, aber wir haben natürlich bei der Auswahl der Dinge, die wir kaufen, schon eine hohe Latte. Mhm. Also es passiert uns selten, dass wir jetzt was kaufen, wo wir sagen, na gut, das kann man gut verkaufen, kaufen wir es auch.
Das funktioniert auch nicht,
genau. Es war immer so, das hat auch das Ergebnis halt dann, dass die, wenn man sich die Kataloge jetzt alle anschaut oder wenn man sich die Sammlungen anschaut, die wir betreut haben, oder wenn man sich das Museum Ortner anschaut, das wir wesentlich betreut haben, dass dieser Qualitätsstandard sehr hoch ist. Mhm. Ich weiß nicht, die Entscheidung dafür ist früh gefällt worden. Sie hat damit zu tun, dass wir vielleicht nie wirklich gute sagen wir so, es gibt so Verkäufer, der kann alles verkaufen.
Ne? Einen zweiten Kühlschrank.
Das konnten wir nicht, daher haben wir sehr früh gesagt, na gut, dann müssen wir schauen, dass wir das Beste bringen, weil das Beste verkauft sich von selber. Mhm. Und das hat auf Dauer, weil es gibt natürlich Dinge, die man heute schwer verkaufen kann, weil sie momentan nicht en vogue sind. Mhm. Denk daran, wie das mit den Bettenkufen ist. Einer der großartigsten Maler des 19. Jahrhunderts. Wir kaufen ihn eh dauernd, aber wir verkaufen 10 Bilder. Wir kaufen 10 Bilder und verkaufen eines wahrscheinlich. Ne? Also es wird vielleicht deine Tochter oder deine Enkelin.
Das macht uns zu bedeutenden Bettenkufen sammeln. Ja.
Und da gibt es viele andere.
Dobrowski oder so. Ja. Aber würdest du dich nicht eh auch, weil mich die Leute manchmal fragen, kannst du dich dann wieder trennen von den Dingen?
Naja, das schon.
Da, das eigentlich schon.
Ja,
weil aber ich glaube, weil wir ja, also unsere Strategie anzukaufen, wir kaufen tun wir schon ein bisschen wie Sammler.
Ja.
Oder? Wir suchen das Besondere und dann haben wir Freude daran, das zu haben.
Ja.
Und dann sind wir, und dann kommt halt, suchen wir einen guten Platz. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja. Also wenn jemand kommt mit dem Privatchat und wir wissen gar nichts.
Ja, ist nicht so angenehm. Aber so dann haben wir durch die Kataloge natürlich, die auch versammelt, vieles. Mhm. Dann haben wir noch einmal Museum Ordner, dort sehr vieles, was uns am Herzen liegt. Also ich muss die Dinge jetzt nicht persönlich bei mir zu Hause an der Wand haben. Obwohl, wann einmal dort was hängt, das auch nicht mehr wegkommt.
Ja. Jetzt kann ich mich erinnern, beim Katalog haben wir ja überlegt, wie soll man das machen? Sollen wir das chronologisch anordnen? Sollen wir es ganz wild vermischen? Weil bei uns, also jetzt im Geschäft, also beim Hängen, da gehen wir ja schon, da brechen wir diese starke Chronologie ganz gerne mal auf, dass wir einfach was ganz Neues mit was Älterem kombinieren. Das funktioniert auch gut.
Auch als Beispiel fürs Zuhause, der Sammler.
Genau, nicht? Die Angst nehmen.
Ja, ja.
Aber irgendwie beim Katalog funktioniert es nicht so gut. Gell? Irgendwie haben wir, also da sind wir jetzt doch relativ streng chronologisch geblieben.
Ja, streng nicht, aber schon bis zu einem gewissen Grad chronologisch, weil so ein Katalog ja auch eine eigene Dramaturgie hat und die hat mit der Zeit zu tun. Und wenn man sich die 2 Jahrhunderte anschaut, und jetzt bin ich natürlich bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dann ist es ja in diesen 2 Jahrhunderten eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wirklichkeitsbegriffen. Und die fängt halt an mit dem frühen Biedermeier und geht über Stimmungswahrheiten, über symbolistische Wahrheiten, über bis hin zu völlig neuen Wahrheitsbegriffen wie beim Romago und so weiter und so weiter. Und das würde ich nicht unterbrechen wollen. Mhm. Also das hat einen Sinn. Geschichte hat zwar in sich keinen Sinn, aber die Entwicklung hat einen Sinn. Also solange
ich glaube, es ist ja auch schön, dann was einbetten zu können. Also wenn man sich diese Zeitspanne, die wir da beackern seit 45 Jahren anschaut, dann gab es natürlich viele Bilder, die stehen repräsentativ für eine gewisse Epoche, stehen vielleicht auch für einen Übergang, so eine Staffelholzübergabe. Aber ich glaube, jeder einzelne dieser Kataloge ist wie so ein Streifzug durch die Geschichte.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das jetzt da willkürlich sowieso nicht, aber wenn man das irgendwie aufbricht, dann macht man es kompliziert, wo es nicht kompliziert sein muss.
Ich kann mich erinnern sogar, ich weiß nicht, ob das 84 oder 85 war, also es ist schon lange her, habe ich einmal einen Katalog quasi als österreichische Kunstgeschichte geschrieben. So von Bild zu Bild, den Entwicklungsschritt und ich glaube, es war 84 oder 85. Und das hat auch funktioniert. Das hat auch funktioniert. Das war irgendwie, natürlich sind das dann.
Ist das heute noch gültig?
Nein, das weiß ich nicht. Und sind natürlich Vorstellungen und auch wie unsere Vorstellungen sich ändern, ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so gültig. Aber es hat einen Sinn und es hat auch dieser Katalog, wenn man ihn zusammenstellt und wenn man genau schaut, ist ja die Reihenfolge nicht ganz richtig, weil manches ist dann ein bisschen weiter vorne oder weiter hinten. Da kommt dann die Interpretationsfreude dazu oder die eigene Sicht. Aber es geht entlang einer Linie. Ne? Mhm. Und so sehr es lustig ist, wenn ich beim Hängen zum Beispiel ein Bild des 17. Jahrhunderts neben abstrakten, modernen Hänge oder von mir aus ein 19. Jahrhundert mit einem Rahmen, der durchaus neutral ist. Es gibt ja heute schon die Möglichkeit und wir praktizieren das auch oft, dass wir das nur mit einer Guggenheim-Leiste rahmen, sodass also dieser alte Satz, der Rahmen passt nicht zu meinen Möbeln, obsolet ist. Und da gibt es wirklich erstaunliche Kombinationen, nicht? Wo also alle, da muss ich den alten Leopold zitieren, der gesagt hat, alles was Qualität hat, vertraut sie miteinander. Und er hat ja oft ganz unterschiedliche Bilder zu vergleichen nebeneinander hingestellt. Nicht? Man hat sich oft gewundert, dass er ein tiefes 19. Jahrhundert dann mit einem Böckel nebeneinander gestellt hat. Und dann aber bewiesen hat, wenn die beiden halten, dann hat das mit Qualität zu tun. Ne? Und so.
Ja, sichtbar machen. Also ja. Es gibt ja den Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich glaube, dass man natürlich schon sich gewöhnen muss an gewisse Dinge. Also wir sind alle wahrscheinlich nicht davor gefeit, also manchmal mit dem Neuen ein bisschen Probleme zu haben, mit dem Unbekannten. Ne? Man ist überfordert, man fühlt sich doch irgendwie ganz wohl in diesem, vielleicht in diesem zusammengebastelten System. Diesbezüglich würde ich ganz gern was besprechen, wie es gibt ja heutzutage für die meisten Künstlerinnen und Künstler Experten, die so das letztgültige Wort haben. Mhm. Und da gibt es natürlich.
So wie du für die Wiesinger
Flyer. Da gibt es natürlich dann solche, die flexibler sind, und manche sind halt dann sturer. Jetzt wissen wir, alle wären ja, wenn wir ein bisschen älter werden, wären wir tendenziell eher sturer als flexibler. Mhm. Jetzt. Wie schafft man es, oder wie es muss ja so sein, und das fällt mir immer wieder auf, man sieht etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Also je mehr man gesehen hat, desto enger wird ja dieses Netz, und desto komplizierter ist ja auch die Situation, wenn man dann etwas sieht, was da irgendwie in dieses gebaute System nicht hineinpasst. Mhm. Und das nimmt man dann ja ganz schnell einmal zum Anlass und sagt, nee, das kann nicht sein. Mhm. So, weil man nicht bereit ist, eine neue Registerkarte zu bauen. Die Frage, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich fragen wollte, aber wie...
Wenn was Neues kommt. Also ja. Du hast jetzt geschildert die Situation des Kenners und Fachmannes, ja, der also ein hohes Maß an Informationen hat über einen bestimmten Künstler, ein sehr dichtes Netz, dann kommt was nicht reinpasst, und du musst also sagen, entweder das muss falsch sein. Mhm. Das ist sehr gut. Was ich aber glaube, was du gemeint hast, ist, was passiert mit den Dingen, die neu dazukommen, weil wir ja wachsen und nicht stehen bleiben. So wie wir auch hier im Katalog junge Künstler haben, wie den Michi Horski oder auch noch lebende Künstler haben, wie den Ernst Friedrich, wie Schelletin und so weiter. Ich denke, dass wir da... Oder den Trenkwalder, nicht? Diese Skulpturen vom Trenkwalder. Das ist etwas, was noch nie gesehen wurde.
Bei uns.
Natürlich, wenn man seine Sachen gesehen hat, aber der Trenkwalder zeichnet sich aus, dass er Dinge schafft, die noch nicht, auch wenn sie an manches erinnern, nie gesehen. Ähnlich ein bisschen wie der Ceroncoli, nicht? Mhm. Auch der Ceroncoli ist ja einer, der in vielen seiner Objekte Dinge macht, wo es keine Vorbilder gibt. Mhm. Wie damit umgehen, das ist auch eine entscheidende Frage. Mhm. Da ist natürlich Experimentelles dahinter, Probieren dahinter, immer wieder hinschauen, versuchen da eine Klarheit hineinzubringen. Aber der Ding, auch wenn wir älter werden, der Fokus muss offen bleiben, weil sonst...
Unser Job, ne? Also wir schauen uns an, wo ist Qualität, wo ist vielleicht Qualität unterbewertet oder
wie noch zum nicht Beispiel bekannt. Beim Riedl.
Ja? Ne? Ja. Aber dann muss es halt trotzdem irgendwo ja ankommen. Ja? Was wir uns ja wünschen würden, wäre ein offener Zugang zur Kunst.
Ja.
Und schau. Was wir natürlich heutzutage dann oft erkennen oder wahrnehmen, ist so ein Registerdenken. So,
The Big Ten.
Nur das. Oder
die Big Ten und wir nennen uns ja immer wieder mit die Ohrwascheln kaufen und nicht mit die Augen. Nicht? Mhm. Es ist natürlich klar, wenn ich mich bei meiner Kaufentscheidung wo anhänge, wo also schon andere Sammler gesagt haben, also den muss man jetzt kaufen. Und wenn einer halt laut schreit und in der Öffentlichkeit immer wieder auftaucht, dann ist er halt einer, der zuerst gehört wird. Mhm. Das versteht man schon, aber ich würde auch für ein gewisses eigenständiges Schauen plädieren. Mhm. Weil es gibt nicht nur die Big Five oder Big Ten.
Ja, es gibt viele versteckte Winkeln. Und ich meine, das ist ja etwas, was wir eigentlich mit der Ausstellung, die ja jetzt ab dem 23. Oktober 2025 eröffnet ist.
Ja.
Und einmal jetzt ein Zeitl läuft.
Ja.
Ja, zumindest bis man mal zumindest die Hälfte verkauft.
Ja.
Dass man da schon, wenn man die Augen aufmacht und das und den diesen direkten Weg zum Herzen auch berücksichtigt, dass man da wirklich auch eintauchen kann.
Ja.
Ich meine, wir haben da einen großen Holliger drinnen, nicht? Der Holliger ist, hat jetzt eine große Ausstellung gehabt in Graz, der ist im Moment in aller ja. Munde, aber nur weil du da gerade auch die Seite aufgeschlagen hast, ein Franz Barberini, das ist ein wunderbares kleines Bild, wo ganz viel Malerei drin ist. Und ich glaube, ich würde die Leute ja ganz gern wegen am Holliger, mit dem Holliger reinziehen und ihnen dann an Barberini mit nach Hause. Oder umgekehrt. Ja?
Ja.
Aber so, das wäre schon schön, wenn man da vielleicht auch. Vielleicht gibt es auch diese Berührungsängste gar nicht mehr. Vielleicht ist es nur noch in unseren Köpfen. Und die Leute sind eh so eklektisch, dass sie sagen, ja, Kubin, Egalierens ist mir genauso recht wie
Schiele.
Wie schöne Schiele oder ein Josef Nick Stillleben.
Ja.
Also diese Möglichkeit wird es auf jeden Fall jetzt geben. Also den Katalog, den haben wir jetzt angesprochen, der ist umfangreich. Es sind, glaube ich, 53 Werke drinnen. Wir haben ursprünglich einmal gesagt, 45 für jedes Jahr eines. Und wie das dann halt meistens so ist, dann kommt, wenn man mal beginnt zu sammeln
und dann
steigert man den Druck und die Suchkraft und dann wird es halt mehr und wegstreichen. Ich glaube, so rausstreichen hätte ich jetzt nichts wollen.
Ja.
Ich finde, es ist ein Katalog, der unser Bestreben.
Ja, und was mir so, nämlich, was mir auch, ich meine, man soll sich nicht jetzt selber irgendwie den Vorderstand.
Ja, wir müssen uns jetzt schon ein bisschen.
Aber wir tun ja auch Sachen, die einfach wichtig sind, dass wir uns beschäftigen mit dem Robert Lettner, nicht? Ein wirklich wichtiger österreichischer Künstler, dass wir dem Alois Riedl Platz geben, der jetzt seinen 90. Geburtstag hatte und der aus unerfindlichen Gründen nicht wirklich wahrgenommen wird, weil der Kerl hat eigentlich eine große Albertina-Ausstellung oder so etwas. Oder dass wir uns um Leute kümmern wie den Absalon oder den Oberhuber. Das sind natürlich für jemanden, der jetzt nur ökonomisch denkt und sagt, wir müssen Umsatz machen, wir müssen Bilder verkaufen und so weiter, sind das wahrscheinlich nicht immer die richtigen Entscheidungen.
Für so jemanden muss der Katalog anmuten wie ein Relikt aus der Steinzeit.
Ja, aber ich denke mir, ich möchte gerne in 100 Jahren, wenn einmal die Kataloge beurteilt werden, mit dabei sein. Es wird sich nicht ausgehen.
Du wirst das nicht mehr erleben.
Ja, du
auch nicht. Ja, nein. Aber ich, und das, was ich werde ja immer wieder so gefragt, ob ich glaube, dass wir langfristig eine Erfolgsgeschichte erzählen. Ja? Ob wir mit dem, was wir tun, also langfristig Erfolg haben werden. Und ich hab lang darüber nachgedacht und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass man ja einen langfristigen Erfolg vielleicht planen kann, aber dann muss man ja auf jeden Fall auch Dinge tun, von denen man im Moment vielleicht nicht ganz so überzeugt ist.
Zum Beispiel? Und,
ne, ich weiß nicht, also hypothetisch. Aber wir machen zu 100% das, wovon wir überzeugt sind, ohne Berechnung, ohne jetzt irgendwie eine Langfristigkeit eventuell im Kopf zu haben. Und deswegen befriedigt uns das so, dass uns eigentlich der langfristige Erfolg kann uns ja wurscht sein, weil wir in unserem Tun so viel Freude und Begeisterung schöpfen.
Obwohl, ich bin schon manchmal neidisch, wenn ich mir vorstelle, wenn so auf einer Welle dahergeschwommen wird und dann denke ich mir, was mich wundert, aber ein Benefit ist, ist natürlich dann, dass man eine gewisse Reputation erwirbt, ne? dass man alles Mögliche uns nachsagt, aber was die Qualität betrifft.
Ja, ich glaube auch, dass man sagen kann, dass wir recht konsequent sind. Also das waren in all den Jahren eigentlich keine Lippenbekenntnisse, weil wenn man sich unsere Kataloge und unser Programm anschaut, natürlich sind einige Sachen dazugekommen. Aber wir haben unser Angebot nie ausgerichtet nach den schnellen Bedürfnissen des Marktes, sondern haben versucht, mit dem, was uns begeistert, Bedürfnisse im Markt zu generieren. Ne?
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, das ist etwas, worauf man, glaube ich, schon stolz sein kann. Und ich meine, also 45 Jahre, also keine Ahnung, wie es weitergeht.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade dich fragen. Mhm. Weil du mich immer fragst, frage ich dich jetzt, wie wird es denn, oder wie soll es, oder wie kannst du dir vorstellen, dass das weitergeht?
Also, ganz ehrlich, wie ich diesen Katalog in die Hand bekommen habe aus dem Jahr 94, habe ich mir gedacht, geil, ja, ist gut. Also vielleicht bin ich nicht mit allem einverstanden oder vielleicht würde ich manches nicht mehr abbilden, weil einfach der Markt vielleicht sich gedreht hat. Aber die Bilder sind alle gut. Und ich glaube, das ist ein übergeordneter Strang im Leben, den man verfolgen kann. Mhm. Weil wenn ich jetzt beginnen würde, Dinge zu machen, weil sie am Markt gut funktionieren, wenn es dann nicht klappt, ja, dann habe ich ja Bilder, mit denen ich nichts anfangen kann, wenn wir sie dann nicht verkaufen. Mhm. Und solange das irgendwie geht, dass man mit unserer Begeisterung und mit unserem Tun Leute dafür begeistern können, eben diese Sachen zu kaufen. Also ich möchte eigentlich nichts ändern. Mhm. Ja. Also jetzt nichts am Reißbrett. Es verändert sich ja sowieso. Ja, wir sind vor ein paar Jahren größer geworden. Natürlich zeigen wir andere Sachen auch. Aber
wir machen ja auch ein bisschen Galerietätigkeit,
junge Künstler. Ich glaube, ich glaube nicht, dass man noch mal fünf Jahre warten wird müssen bis zum nächsten Katalog.
Also ich juckt es eh schon.
Ich hätte gern auch im Jahr 2026 wieder einen Katalog machen. Einfach weil es die Möglichkeit ist, in die Welt hinaus zu schreien, wozu man steht. Das ist so wie heiraten. Ja, heiraten ist vielleicht heute ein bisschen aus der Mode gekommen, weil alle geschieden werden wieder. Und ich habe immer gesagt, das ist ein nach außen hin sichtbares Zeichen, dass man zueinander gehört. Mhm. Und ich glaube, dass man, wenn man jetzt, wir haben unten einen herrlichen Eugen Jettel liegen.
Ja,
den sehe ich. Was heißt einen? Nein, aber diesen einen, den man jetzt unlängst, den sehe ich prachtvoll abgebildet im nächstjährigen Katalog. Ja. Und ich glaube, das ist eine Reihe von Liebeserklärungen.
Ja, ja.
Und dann noch begleitet durch deine Texte. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, na, du schreibst nie wieder einen Text zu einem Bild, dann will ich mich hinsetzen und würde Texte schreiben, es wären andere Texte. Ja, ja. Aber ich glaube, deine Texte kommen gut an. Und ich glaube, solange wir Lust daran haben, Bilder zu kaufen und uns damit auseinanderzusetzen, werden wir es genauso weitermachen.
Mhm. Aber trotzdem, was machen wir falsch? Machen wir was falsch?
Nein.
Weil man kann...
Nein, nichts.
Es gibt ja nicht, dass man nicht was... Das, also es, die Wahrscheinlichkeit ist nicht vorhanden.
Ich glaube, falsch machen wir, dass man... vielleicht das eine oder andere Mal so lange, weil es gibt ja doch mehrere Entscheidungsträger bei uns, dass wir zu oft einen Kompromiss schließen müssen.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, dass das wirkliche, dass große unternehmerische Schritte nur dann gelingen, wenn man auch großes Risiko eingeht, ohne dass vielleicht jemand sagt, na, überlegen wir uns das vielleicht noch einmal.
Mhm.
Also ich glaube, wir riskieren zu wenig.
Mhm.
Aber das ist etwas, was auch nicht sein muss. Ich glaube, wir sind halt, ich sage immer, wir sind recht konservativ aufgestellt in allen unseren, in allen Belangen, und das ist auch ein Vorteil. Und wir sind, glaube ich, sehr verlässlich, wir sind verlässliche Partner für unsere Kunden.
Mhm.
Und natürlich machen wir Sachen auch falsch, aber jetzt.
Wobei das gar nicht so falsch ist, sondern nur. Manchmal denke ich mir, es ist nicht falsch, was wir machen, aber manchmal machen wir Sachen, die ein bisschen ungeschickt sind. Also nach einem objektiven.
Ja. Aber
die auf der anderen Seite wieder, ich würde sie immer wieder so machen.
Ja, nein. Und ich glaube, also da kann man natürlich jetzt suchen nach so. Also ich glaube, ein Problem ist zum Beispiel die Frage der Rahmung. Ja, du hast das vorher schon angesprochen. Da diskutieren wir recht viel, treffen wir auch relativ viele Kompromisse, weil du hast deinen Geschmack, der Harry hat seinen Geschmack, ich habe meine Vorstellungen, die Sonja hat ihre Vorstellungen. Und deswegen gibt es bei uns auch Bilder, die dann manchmal zwei bis drei Rahmen haben.
Ja.
Also da glaube ich, sind wir, und da machen wir uns aber eigentlich auch viele Gedanken. Es gibt natürlich so historische Richtigkeiten oder wir schauen, dass wir zumindest keinen Unsinn machen. Aber das ist letztendlich dann eine Frage des persönlichen Geschmacks auch. Und weil ich habe immer gesagt, wir könnten ja auch einfach alle diese Bilder nur mit schwarzen Atelierleistenrahmen oder mit Guggenheimleisten, um diesen Rahmen überhaupt nicht mehr wirken zu lassen. Aber das wäre jetzt auch fad. Also was macht der? Unser Rahmenmacher, der Alfred und der Theo, die müssen ja auch, die haben ja auch
Theo Wirt und Alfred Memmer, ja.
Die haben ja auch Familien zu ernähren, die, wenn man da jetzt sagen, wir wagen überhaupt nichts. Also für die gibt es ja nichts Schöneres, als wenn man mal ein Bild mit drei Rahmen ausstattet.
Ja. Ganz so schlecht oder ganz so falsch dürfte man wirklich nicht liegen, weil wir haben ja, was diesen Katalog betrifft, auch schon einige Verkaufserfolge. Es gibt schon noch das eine oder andere Bild zu kaufen, aber auf jeden Fall gibt es vieles anzuschauen und wer immer Lust hat, einmal, auch jetzt ohne kommerziellen Zwang, obwohl wir natürlich gern haben, wenn etwas abgekauft wird.
Ja, sie dürfen nur zu uns kommen, wenn sie auch was kaufen. Ja.
Na, dann. Mir ist oft lieber jemand
begeistert sich und kauft nicht als
schimpft
und kauft.
Ja.
Am besten begeistert sein und kaufen.
Ja, das ist gut.
Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Ich glaube, wir haben ein bisschen was erzählt über
45
Jahre Giese und Schweiger.
Und vor allem ein bisschen über unsere Philosophie.
Ja. Am 1. November kommt der Podcast raus.
Ja.
Dann läuft die Ausstellung noch. Wie gesagt, sie wird so Richtung Weihnachten hin, glaube ich. Also wir werden uns jetzt eine Zeit lang an diesen Bildern erfreuen.
Ja.
Wir können aber jetzt auch schon ankündigen, dass wir dann so um den Jahreswechsel eine Ausstellung machen, auch aus unserem
bisschen vorher noch
Fundus, ne? Vielleicht so Dezember, Jänner, so Feinheiten aus dem Souterrain, aus dem Lager, aus den Lagerbeständen. Aber da verraten wir vielleicht noch nicht zu viel.
So ist es. Es
wird auch da einen kleinen Katalog geben und vielleicht reden wir dann darüber auch nochmal.
Du meinst über Kunst zu kleinen Preisen?
Ja, über Kunst kann man immer reden und kleine Preise sind natürlich auch verlockend.
Ja, und jetzt sind wir wieder schrecklich im
kommerziell. Also, ich danke dir für diese Einblicke. Ich hoffe, dass du deine Schau- und Schreibkraft nicht verlierst. Du bist ein integraler Bestandteil meiner Zukunftsüberlegungen. Und
danke für die Komplimente.
Und danke fürs Gespräch. Ein bisschen reflektieren ist auf jeden Fall wichtig nach der Besprechung einer Ausstellung, die man selber zu verantworten hat. Natürlich fehlt da ein bisschen vielleicht der kritische Blick von außen, aber so ist es nun mal. Dieses Privileg nehmen wir uns jetzt einfach mal heraus. Mir hat's gut gefallen. Ich kann also nur jetzt auch jeden einladen zu kommen. Es ist grundsätzlich eine Einladung an alle, nicht nur zu uns zu kommen, sondern auch sich die Galerien dieser Stadt anzuschauen, die Kunsthandlungen dieser Stadt anzuschauen. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben sich bemüht, hier alternativ zu den Messen und zu den Ausstellungen in dem Museum ein reichhaltiges Programm anzubieten. Und das Tolle ist, wenn man in eine Kunsthandlung geht oder auch in eine Galerie und dort vielleicht ein freundliches Gesicht macht und eine Frage stellt, dann bekommt man meistens sehr direkt und sehr automatisch und fundiert eine Antwort. Und daraus entwickeln sich dann oft Gespräche, die besonders reizvoll sind. Also es kann durchaus sein, dass wenn man zu uns in die Galerie kommt, in der Akademiestraße, und es hat jemand gerade gut Zeit, dass man dann auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ganz generell über Kunst plaudern kann. Ich kann es natürlich nicht versprechen, aber die Chance besteht. Also noch einmal die Einladung, zu uns zu kommen. Wir haben immer ein offenes Ohr für kunstinteressierte Menschen. Bedanken muss ich mich natürlich auch in dem Zusammenhang jetzt nicht nur für den Podcast, da war wie immer die Sarah Scherer beteiligt und der Matthias Jakisic und mein Redaktionsteam, die Fabienne Lubczyk und die Lara Bandion. In dem Fall möchte ich mich auch bedanken bei der Sonja Menches, die den Katalog in seiner Gesamtheit dann verantwortet und sie hat gemeinsam mit meinem Vater auch die Texte verfasst, geschrieben, redigiert. Wir hatten eine Lektorin, die uns dabei geholfen hat. Also was ich damit sagen will, es gehören ganz viele Hände und Köpfe und Herzen dazu, um so ein Projekt umzusetzen.
Gedruckt ist es übrigens auch sehr schön bei der Print Alliance in Bad Vöslau, ein Unternehmen, das uns auch schon sehr, sehr lange begleitet. Also alles in allem würde ich sagen, eine absolute Erfolgsgeschichte. Dieses Outro ist jetzt schon ein bisschen lang, aber meine Güte, so ist es halt. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ich habe schon ein paar Aufnahmen wieder im Kasten, ein paar weitere sind geplant. Dieser Podcast läuft weiter. Wir freuen uns sehr und ich bitte wie immer um Rückmeldungen, falls irgendetwas nicht passt. Und wenn alles passt, bitte um eine positive Bewertung und so allgemeine Belobigungen tun natürlich immer gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann auch wieder heißt, ausgesprochen Kunst.